Jetzt, also, Eindruck und schon genügt. Also nochmal einen schönen guten Morgen, auch von mir. Ein herzliches Grüß Gott und es ist schön, dass ich heute wieder hier sein darf. Ich danke dem Herrn, dass er mir gnädig ist und mir immer so tatkräftig zur Seite steht bei der Vorbereitung. Danken möchte ich auch dem Jugendchor, das ist immer die schönste Form der Anbetung, wie ich finde, wenn man so schön singen und Musik machen kann. Beneide ich euch und vielen Dank. Mir persönlich geht da immer das Herz auf, wenn ich das höre. So. Ich habe heute wieder Folien vorbereitet, nachdem man mich das letzte Mal wieder so ermutigt hat, das zu tun. Also habe ich mich nochmal entschlossen, das heute zu machen. Vielleicht könnt ihr die erste Folie schon einblenden. Die Technik. Ich hoffe, dass das für euch wieder genauso wertvoll und hilfreich ist wie beim letzten Mal. Jetzt wäre es schön, wenn eine Folie käme. Ist schon da. Ach so, weil ich gar keine sehe. Ich fange schon mal an, ich weiß ja, was für Folie da sein sollte. Es geht also wieder um den Römerbrief. Und wir hatten uns beim letzten Mal ja um Römer 13 in die Verse 1 bis 7 beschäftigt. Und da ging es um das Thema Unterordnung. Und da ging es nicht nur um die Unterordnung unter den Staat, wie wir gehört haben, sondern Unterordnung ist ein christliches Prinzip, das unser ganzes Leben umfassen soll. Heute gehen wir drei Verse weiter im Kapitel 13 und stellen uns die Frage, wie erfüllen wir eigentlich das Gesetz? Ah, wunderbar. Kein Problem. Dankeschön. Also, wie erfüllen wir das Gesetz, ist die Frage, die wir klären wollen. Und dabei geht es nicht um das Gesetz eines Staates, sondern hier geht es um das Gesetz im biblischen Sinne, um das Gesetz des Mose. Und ganz zu Beginn will ich die Frage mal hier in den Raum stellen an euch alle. Was ist uns eigentlich wichtiger, das Gesetz oder die Liebe? Was meint ihr, was hat mehr Gewicht in unserem Glaubensleben? Bitte? Cool, ja. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Das ist eigentlich schon die Überschrift für das heutige Thema. Und die Liebe ist wirklich das, was mehr Gewicht haben soll, denn schließlich leben wir nicht mehr unter dem Gesetz, sondern wir sind frei von dem Gesetz. Aber wenn die Liebe völlig unabhängig vom Gesetz wäre, dann hätte die 10 Gebote uns ja eigentlich nichts mehr zu sagen. Und wir könnten sie zur Seite legen und nur noch auf die Liebe schauen. Ist das dann wirklich richtig? Was hat das Gesetz mit der Liebe zu tun und wie hängt Gesetz und Liebe zusammen? Das wollen wir heute Morgen gemeinsam mit Paulus beantworten. Und schlagen wir also mal gemeinsam unseren heutigen Bibeltext auf und lesen Kapitel 13, die Verse 8 bis 10. Dort sagt Paulus, seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe die Summe des Gesetzes. Hier wird also über beides geredet, über Liebe und über Gesetz. Und irgendwie scheinen die beiden doch miteinander verbunden zu sein, mehr als man das vielleicht meinen könnte. Bevor wir uns aber das ganz genau anschauen, will ich vorweg noch einmal etwas zur Bedeutung des Römerbriefs sagen. Denn dieser Brief ist so etwas, wie ich meine, wie das Hauptstück des Neuen Testaments. Und es ist mir im Rahmen dieser Predigtreihe immer deutlicher und immer wichtiger geworden. Und deshalb habe ich hier einmal eine Vorrede zum Römerbrief von Martin Luther ganz kurz in kurzen Worten zusammengefasst, die Einleitung davon. Diese Zeilen hat Martin Luther im Jahre 1522 geschrieben und dort heißt es wörtlich, hier seht ihr nur eine gekürzte Zusammenfassung. Diese Epistel, gemeint ist der Apostelbrief, ist das rechte Hauptstück des Neuen Testaments und das allerlauteste Evangelium, welches wohl würdig und wert ist, dass sie einem Christenmenschen nicht allein von Wort zu Wort auswendig wisse, sondern täglich damit umgehe, als mit dem täglichen Brot für die Seele. Und diese Vorrede geht noch über viele Seiten weiter und es lohnt sich wirklich, das einmal in Ruhe nachzulesen, weil es einem auch sehr hilft, diesen Römerbrief besser zu verstehen. Und ihr könnt ihn im Internet suchen und runterladen. Das ist sehr interessant. Luther war überzeugt, wer den Römerbrief versteht, dem erschließt sich nahezu die gesamte Bibel. Und in den ersten 11 Kapiteln hat Paulus nicht nur das Evangelium wunderbar zusammengefasst in kurzen Worten, sondern damit auch den Zugang zum Alten Testament gebahnt. Ab Kapitel 12 beginnt er dann mit dem praktischen Teil des Briefes und wir finden dort Antworten auf die Frage, wie sollen wir als Christen denn nun eigentlich leben? Und die wohl wichtigste Antwort lautet die Liebe. Und Paulus spricht hier mehrmals über die Liebe. Und wer sich noch erinnert, im Kapitel 12 hatten wir schon zweimal über die Liebe ausführlich nachgedacht. Einmal ging es um die ungeheuchelte Liebe, die Geschwisterliebe hier in der Gemeinde. Und zum anderen um die überwindende Liebe, also eine Liebe, die auch verzeihen und vergeben kann. Und wenn es hier jetzt im 13. Kapitel erneut um Liebe geht, dann wohl deshalb, weil die Liebe für uns Christen, für uns alle hier unverzichtbar ist. Und daher wollen wir heute erkennen, wie Liebe, Gesetz und Gesetz zusammenhängen. Und da fällt uns auf, dass die Liebe eine unauflösliche Schuld darstellt. Und das ist der erste Punkt heute Morgen. Liebe ist eine dauerhafte Schuld. Davon lesen wir auch in unserem Text in Vers 8, ganz zu Beginn heißt es nämlich, seid niemandem etwas schuldig. Ja, ist das nicht bemerkenswert? Wenn Paulus hier über Liebe spricht, dann redet er zuallererst über Schulden. Und das ist quasi die Überleitung zum vorhergehenden Vers 7. Und vielleicht erinnern wir uns noch, da steht, gebt allen, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht und Ehre dem die Ehre gebührt. Und das bedeutet, ich darf dem Staat überhaupt nicht schuldig bleiben. Und jetzt, in unserem Text, geht Paulus sogar noch ein Stück weiter und sagt, seid auch niemandem anderen irgendetwas schuldig. Aber bedeutet das dann, dass wir als Christen uns niemals etwas leihen dürften? Nein, ich denke nicht, denn wenn wir eine große Anschaffung machen dürfen, dürfen wir das natürlich auch finanzieren. Aber wir sollten finanziell verantwortlich innerhalb unserer Grenzen leben. Und daher erinnert uns Sprüche 22, Vers 7 daran, dass wir uns als Schuldner quasi automatisch zum Sklaven des Kreditgebers machen. Wir sollen also sorgsam mit Schulden umgehen. Im heutigen Text meint Paulus nun, dass man als Christ seinen Verpflichtungen nachkommen soll und niemandem etwas schuldig bleiben darf. Also absichtlich Schulden machen, von denen man weiß, dass man sie nie bezahlen kann, das ist hier ausdrücklich verboten. Wir sollten uns mit dem begnügen, was vorhanden ist. Aber dann gibt es eine Ausnahme. Und welche Ausnahme das ist, das sagt uns dieser Vers 8, seid niemandem etwas schuldig, als nur einander zu lieben. Das ist also die Ausnahme, einander lieben. Und das bedeutet, im Leben eines Christen wird es immer eine Schuld geben, vor der wir niemals befreit werden können. Und das ist die Schuld, den Nächsten zu lieben. Hier geht es also nicht um irgendeine Sündenschuld, sondern hier, die hat Herr Jesus für uns schon getilgt, sondern hier geht es um eine verpflichtende Schuld. Wir sind immer verpflichtet, den Nächsten zu lieben. Stellen wir uns dazu mal eine Familie vor, wo der Sohn seine kranke Mutter seit langen Jahren pflegt und er beschwert sich dann, dass seine Geschwister ihm dabei nicht helfen. Nur er müsste seine ganze Kraft, seine ganze Zeit und Energie einsetzen und der Herr würde jetzt seine Unterstützung einstellen. Schließlich hätte er schon genug getan. Haben wir erkannt, welchem Irrtum dieser junge Mann unterliegt? Er meint, er habe genug geliebt und der Herr könne jetzt aufhören zu lieben. Aber was sagt uns Paulus? Er sagt, wir stehen immer in der Schuld, den anderen zu lieben. Und hier in der Gemeinde, da begrüße ich doch den Bruder immer jedes Mal so herzlich und von ihm kommt kaum ein freundliches Wort. Von jetzt an werde ich diesen Bruder meiden, schließlich habe ich ihn schon genug geliebt. Oder wir haben die Familie schon zweimal zum Essen eingeladen und keine Gegeneinladung bekommen. Wir hören jetzt auf, sie zu lieben. Wir haben ja schon genug geliebt. Doch was sagt uns Paulus? Aha. Seht ihr das jetzt? Ganz, bei mir steht da. Was seht ihr jetzt? Aber das ist zu viel. Könnt ihr Folie zurückspulen? Jetzt wieder eine vor. Nochmal eine weiter. Nein, da müsste eine zurück. Zurück, zurück, zurück. Schon lasst einfach die stehen, das ist eh die wichtigste. Ah ja, jetzt sind wir richtig, danke. Also Paulus sagt, wir haben nie genug geliebt. Die Liebe ist also eine Schuld, die wir nie völlig begleichen können. Und wie wichtig diese Erkenntnis für uns ist, zeigt uns die Frage, was wäre denn eigentlich, wenn Gott aufhören würde, uns zu lieben, wenn er sagen würde, jetzt reicht's. Und Gott wäre wohl der Einzige, der das Recht hätte, das zu sagen. Aber er hört niemals auf, dich zu lieben. Er liebt dich jeden Tag. Und wenn du morgen wach wirst, dann sagt er auch jeden Tag aufs Neue, ich liebe dich so sehr. Und da ist es dann wirklich egal, wie deine Woche war. Egal, ob du nahe bei ihm warst oder nicht. Denn Gott liebt dich nicht nur, wenn du nahe bei ihm dran bist, wenn du mit ihm eng in Kontakt bist, sondern er hört niemals auf, dich zu lieben. Schon 33 nach Christus, als du noch gar nicht auf der Welt warst, hat Gott schon an dich gedacht und seine Liebe zu dir gezeigt. Das Kreuz ist also ein ständiger Beweis seiner Liebe und der Herr sagt Gott jeden Tag, schau auf das Kreuz, denn das zeigt meine Liebe zu dir. Aber ist es jetzt eigentlich nur so ein frommer Wunsch, zu glauben, zu hoffen, dass Gott uns immer liebt, egal was wir tun? Ganz sicher nicht. Schauen wir doch einmal gemeinsam im Römerbrief in das Kapitel 8. Römerbrief Kapitel 8, da lesen wir die Verse 38 und 39. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürsten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhen noch Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. In diesem Vers sagt Gott auch zu dir, ich höre niemals auf, dich zu lieben. Egal, was du auch tust, Gott hört nie auf, dich zu lieben. Du kannst vieles falsch machen, du kannst Gott sogar ignorieren, aber du kannst Gott nicht daran hindern, dich zu lieben. Und wir? Wir sollen seine Liebe in uns widerspiegeln, damit sein Wesen in uns erkennbar wird. Und verstehen wir, was das letztlich bedeutet? Weil wir ein Spiegel seiner Liebe sein sollen, dürfen wir nicht einfach sagen, jetzt reicht's. Wir haben nie genug geliebt. Wunderbar. Warum? Weil die Liebe die Erfüllung des Gesetzes ist. Das haben wir heute ja schon gehört. Und das ist unser zweiter Punkt im heutigen Text. Schauen wir also zunächst nochmals auf den Vers 8. Den ersten Teil haben wir schon gelesen, seid niemandem irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Und jetzt kommt die Begründung, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Wie dürfen wir denn das nun verstehen? Wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Bedeutet das vielleicht, jetzt gibt es nur noch ein Gebot und alle anderen Gebote zählen nicht mehr, nur noch die Liebe zum Nächsten? Das sagt Paulus hier nicht. Das erkennen wir, wenn wir den Vers 9 jetzt gemeinsam lesen. Dort heißt es denn das, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren, und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist es in diesem Wort zusammengefasst, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Dieser Vers zeigt uns, die Nächstenliebe schafft die Gebote nicht ab, sondern sie erfüllt all diese Gebote, die hier stehen. Paulus fasst hier also alle Gebote zusammen, die das menschliche Miteinander regeln, zu einem einzigen Gebot, nämlich dem Gebot der Nächstenliebe. Und jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn mit den anderen Geboten? Haben die mit der Liebe eigentlich dann nichts mehr zu tun? Um diese Frage zu beantworten, wollen wir diesen Text im Zusammenhang Liebe und Gesetz jetzt noch weiter vertiefen. Und dazu hören wir jetzt einmal ganz genau hin, was der Herr Jesus sagt, als einer der Pharisäer ihn gefragt hatte, was ist denn das größte Gebot? Jesus sagt zu ihm in Matthäus 22 in den Versen 37 bis 40. Und lass uns das mal gemeinsam lesen, weil das der Kern unserer heutigen Predigt ist. Da heißt es, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das große und erste Gebot. Und das zweite aber ist ihm gleich, also gleichwertig, gleichbedeutend. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und diese beiden Gebote, Gott lieben, den Nächsten lieben, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Und das ist jetzt schon eine mächtige Aussage. Das ganze Gesetz hängt an zwei Geboten. Also alles das, was wir im Alten Testament haben, inklusive der 10 Gebote, all das, sagt Paulus, hängt an dem Doppelgebot, liebe Gott und liebe die Menschen. Und dazu habe ich jetzt eine Grafik vorbereitet, die das besser erklären soll. Hier wird nämlich deutlich, was mit dem ganzen Gesetz gemeint ist. Zunächst sehen wir im Zentrum das Doppelgebot der Liebe, also liebe Gott und liebe den Menschen, den Nächsten. Und dann gibt es die 10 Gebote, diese Gesetzestafeln, und schließlich 613 Einzelgebote des Alten Testaments. Ja, tatsächlich 613 Einzelgebote. Die ersten 5 Bücher der Bibel werden bekanntlich als die Tora bezeichnet und das bedeutet Gesetz. In diesen 5 Büchern, das sind die 5 Bücher Mose, finden wir also 613 verschiedene Einzelgebote. Und ich muss zugeben, ich habe den jetzt nicht alle nachgeschlagen. Aber hier finden wir Richtlinien über Opferdienste, Bestimmungen über verschiedene Feste, Reinheitsvorschriften, aber auch Vorschriften über Beschneidung, Einhaltung des Sabbats und vieles mehr. Und diese Grafik hier zeigt, im Zentrum all dieser Gebote steht dieses Doppelgebot der Liebe, liebe Gott und liebe den Nächsten. Und dann sehen wir die 10 Gebote, die dieses Doppelgebot quasi umgeben. Und das wirklich Spannende, alle diese 10 Gebote lassen sich auf dieses Doppelgebot der Liebe zurückführen. Die ersten 4 Gebote, ich habe sie hier links angeordnet, beantworten die Frage, wie liebe ich Gott? Du sollst zum Beispiel deinen Herrn und Gott allein anbeten, du sollst seinen Namen nicht missbrauchen und so weiter. Die Gebote 5 bis 10, die ihr hier auf der rechten Seite seht, gehören zu der Frage, wie liebe ich denn nun meinen Nächsten? Du sollst nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis reden und so weiter. Wir sehen hier, die ersten 4 Gebote sagen quasi, liebe Gott. Und die weiteren Gebote 5 bis 10 sagen dann, liebe die Menschen. Aber diese 10 Gebote sind alle nur sehr, sehr pauschal gehalten. Das heißt es, nicht töten, nicht Ehe brechen. Aber was gehört denn nun im Einzelnen zum Töten? Um das dann im Detail zu regeln, braucht es dann eben viele Einzelgebote. Und so gibt es im 5. Buch Mose, Kapitel 22, Vers 8, beispielsweise ein Gesetz, das den Hausbau regelt. Du sollst auf dem Dach ein Geländer anbringen, damit das Leben der Menschen geschützt ist. Wenn wir das auf unsere Grafik anwenden, dann kann der Bau des Geländers auf das 6. Gebot, du sollst nicht töten, zurückgeführt werden. Denn töten, nicht töten, bedeutet, wir sollen Menschenleben schützen. Die ganze Kette lautet also, du sollst Leben schützen. Das ist einer der 613 Gesetze, Geländer bauen. Das bezieht sich auf eines der 10 Gebote, du sollst nicht töten. Und das wiederum gehört zu dem Doppelgebot, liebe die Menschen. Liebe deinen Nächsten. Haben wir das verstanden? Das Gleiche gilt, also auch, wenn es heißt, du sollst nicht Ehe brechen. Da gibt es ein Einzelgebot zu der Frage, was ist denn dann bei Vergewaltigung? Hat die Frau die Ehe gebrochen, wenn sie von einem anderen Mann vergewaltigt wird? Die Bibel sagt hier ganz klar nein. Die sagt, die Frau ist das Opfer. 5. Mose 22, Vers 25. Die Frau muss also nicht bestraft werden, sondern der Täter. Und für den Täter gilt also, dann das 7. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Und das gehört dazu, dem Gebot, liebe die Menschen. Diese Beispiele zeigen, bei allen Geboten steht im Zentrum, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und wenn wir jetzt wieder auf unseren Text in Römer 13 schauen, dann bezieht sich Paulus hier auf den Bereich der Nächstenliebe. Paulus sagt, wenn du den Nächsten liebst, dann sind damit die Gebote 5 bis 10 alle auch automatisch mit abgedeckt. Und genau das finden wir jetzt im Vers 9 von unserem heutigen Text. Da heißt es ja, du sollst nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht falsch Zeugnis ablegen, nicht begehren. Und wenn es irgendein anderes Gebot gibt, ist das in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Erkennen wir, was Paulus uns hier sagen möchte? Er meint, lege den Schwerpunkt auf die Liebe. Liebe die Menschen, denn die Liebe erfüllt das Gesetz. Das ist so, denn ohne Liebe, denn wenn du liebst, dann hintergehst du nicht und dann bestiehlst du nicht und ohne Liebe geht es nicht. Paulus sagt, das ganze Gesetz, all das, was Gott will, lässt sich in einem Wort zusammenfassen, Liebe. Und das wird jetzt wird es, meine ich, sehr wichtig. Denn wenn du die Liebe streichst, wenn du in deinem Leben, Glaubensleben die Liebe streichst, dann streichst du damit dein Christsein. Denn wo die Liebe fehlt, da beginnt die Gesetzlichkeit. Und das ist dann eine sehr ernstzunehmende Sache. Aus meinem eigenen Glaubensleben weiß ich, wie schnell man in Gesetzlichkeit auch hineingeraten kann. Und wie mühevoll und vor allem wie irreführend so ein Christenleben dann auch sein kann. Dort, wo Gesetzlichkeit gepredigt und gelebt wird, wird peinlich genau auf die Einhaltung aller erdenklichen Regeln geachtet und da streitet man nicht nur in der Gemeinde, sondern dieser Streit geht sehr oft auch mitten durch die Familien. Mit Krampf und Verbitterung wird dann versucht, das Gesetz und alle Regeln einzuhalten, die oft genug nicht im Kontext gesehen werden. Man tut alles, um Gott und den Menschen zu gefallen, um gut dazustehen. Was aber fehlt, ist der Kern des Glaubens, ist die Liebe. Und das sehen wir bei den Pharisäern. Die haben ganz genau auf jedes einzelne Gesetz geachtet und alle Gesetze mussten strengstens eingehalten werden. Und da sagt Jesus, ihr achtet auf jedes kleinste Detail, aber das große Bild habt ihr vergessen. Ein Beispiel aus Johannes 9. Da ist ein Mensch von Geburt an blind. Das größte Leid von ihm, er konnte die Welt und all die Schönheiten dieser Welt nicht sehen. Und zu diesem blinden Menschen kommt nun Jesus und heilt seine Krankheit. Und da können wir nur ahnen, was das für eine Freude für diesen Menschen gewesen sein muss, jetzt wieder sehen zu können. Doch die Pharisäer freuten sich nicht. Warum? Es war Sabbat und da darf man nicht heilen. Dieses Gebot war ihnen wichtiger als das Augenlicht des Menschen. Das einzelne Gebot war ihnen wichtiger als die Liebe. Und so ist das auch heute. Denn dort, wo Gesetzlichkeit gelebt wird, da handeln die Menschen aus dem falschen Motiv heraus. Sie tun vieles nur, weil sie gut dastehen wollen, weil sie sich Lohn und Kronen für die Ewigkeit verdienen möchten. Ihr Streben nach Vollkommenheit ist aber das Größte und Wichtigste nicht mehr zu sehen, die Liebe. Ohne die Liebe ist aber alles nichts. Ohne Liebe sind all deine Gaben, all deine Taten vor Gott nichts wert. Und das ist die Wahrheit. Und daher können wir nur beten, dass wir nie in diese Gesetzlichkeit hineingeraten und dass auch unsere Gemeinde davor bewahrt wird, dauerhaft bewahrt bleibt. Denn die Liebe erfüllt das Gesetz. Und das, liebe Geschwister, dürfen wir niemals aus den Augen verlieren. Aber es gibt noch eine andere Gefahr. Und das ist nun der dritte Punkt heute Morgen. Liebe braucht Moral. Ohne Moral besteht nämlich die Gefahr, dass wir Liebe und Gesetz nicht mehr zusammen sehen. Dass wir Liebe und Gesetz voneinander trennen. Und dass wir den Begriff der Liebe entleeren und mit Gesetz und Moral nichts mehr am Hut haben wollen. So nach dem Motto, was interessiert mich die Moral mit der Liebe, ist doch alles erlaubt. Aber passt das zum heutigen Text, wenn Paulus sagt, die Liebe tut dem anderen nichts Böses? Liebe hat also sehr wohl ein moralisches Empfinden. Denn Liebe ist die Grundlage dafür, was gut und was böse ist. Und das wird aber in der heutigen Zeit nicht mehr gelebt. In der westlichen Welt haben wir Liebe und Moral schon lange voneinander getrennt. Das zeigt sich bei der Sexualität. Wie stellen wir uns denn zum Beispiel zur Sexualität außerhalb der Ehe? Reicht es da zu sagen, wir lieben uns doch? Oder was sagen wir zu den beiden Frauen, die sich lieben und heiraten wollen? Ist es da richtig zu sagen, die Bibel stellt sich nur gegen die ausbeutende Form der Homosexualität? Aber wenn die beiden sich doch lieben, dann ist es doch auch in Ordnung. Ist alles, was Liebe ist, dann auch erlaubt? Verstehen wir, wenn wir das so weiterführen, dann ist da auch der Inzest zwischen blutverwandten Menschen erlaubt, weil sie sich doch lieben. Dann ist Kindesmissbrauch erlaubt, wenn wir das Kind lieben, dem wir so Schreckliches antun. Das zeigt, Liebe braucht immer eine moralische Grundlage, ein moralisches Fundament. Sonst ist der Sünde Tür und Tor geöffnet. Doch die Frage ist, wie sind wir denn eigentlich dahin gekommen? Warum hat die Moral kaum noch eine Bedeutung in unserer Gesellschaft? Ich denke, zunächst ist es wichtig, dass wir erkennen, wir sind Kinder unserer heutigen Zeit. Auch wir alle unterliegen dem Zeitgeist. Und der Zeitgeist wird von jeher von Vordenkern geprägt. Und so ein Vordenker war zum Beispiel Jean-Jacques Rousseau, ein französischer Schriftsteller. Er galt als einer der Aufklärer des 18. Jahrhunderts und von ihm stammt der allseits bekannte Spruch, der Mensch ist von Natur aus gut und nur die Umstände und die Gesellschaft verderben ihn. Und er kommt zu dem Schluss, dass das Gefühl die Norm für das ist, was gut und was falsch ist. Richtig ist also, was sich richtig anfühlt. Und wenn ich mich bei Sünde gut fühle, dann ist Sünde auch okay. Oder schauen wir auf Karl Marx, den kennen wir alle als Kritiker des Kapitalismus. Er sprach von der Geschichte als eine Geschichte der Unterdrückung. Und als Grund für die Unterdrückung erkannte er die moralischen Regeln, die Kirche und Machthaber alle aufgestellt haben, um ihre eigene Macht, ihren Status zu erhalten. Und seine Schlussfolgerung war, die moralischen Regeln müssten alle abgeschafft werden. Als nächster kam Charles Darwin, ein britischer Naturforscher. Er sagte, der Mensch hat keine göttliche Bestimmung. Warum? Weil er doch nur die Weiterentwicklung des Affen sei. Und er kommt zu dem Schluss, wenn der Mensch keine göttliche Bestimmung hat, dann gibt es auch keine göttlichen Gesetze und Tugenden, an die sich der Mensch anpassen müsse. Und auf der Grundlage der Evolution trat Friedrich Nietzsche auf, der sagte, Gott ist tot und obwohl das so ist, prägt diese Gottesmoral doch immer noch unsere Gesellschaft. Und das hat ihn sehr geärgert und daher forderte er, dieser Gottesmoral muss ein Ende gesetzt werden. Denn wenn Gott tot ist, dann entscheidet nicht Gott, sondern dann entscheidet der Mensch, was gut und was richtig ist. Und dann kam Sigmund Freud. Der Mensch wird durch sein sexuelles Begehren definiert, sagte er. Sinn und Inhalt eines guten Lebens ist die persönliche sexuelle Erfüllung. Und seine Schlussfolgerung, die Moral ist der Spielverderber für die Liebe. Warum erzähle ich das alles? Ich erzähle das, weil die Gedanken dieser Männer bis heute unser Leben prägen. Mehr noch, diese Gedanken finden wir sogar in den Schulbüchern unserer Kinder und diese Gedanken hören sie sogar in den Vorlesungen der Universitäten. Und wir alle finden diese Gedanken in Filmen, Dokumentationen und Fernsehserien wieder. Und es besteht die Gefahr, dass auch wir heute diesen Botschaften glauben, denn die Welt sendet die Botschaft laut. So laut, dass sich kaum mehr jemand dagegen wehren kann und wehren will. Und was ist denn auch schon so falsch daran? Lasst uns doch einfach lieben. Liebe kann doch nicht falsch sein. Doch. Liebe losgelöst von jeder Moral ist falsche Liebe, weil sie alles für gut heißt, was unter dem Deckmantel der Liebe an Sünde getan wird. Paulus sagt in Römer 12, Vers 2, stellt euch nicht der Welt gleich, übernehmt nicht das Denken dieser Welt. Schließlich haben wir als Christen doch eine komplett andere Weltanschauung. Wir glauben an einen Gott, der uns gemacht hat, zu seiner Ehre. Wir leben nicht für unsere Selbstverwirklichung, sondern wir leben doch für ihn und finden Freude daran, seinen Willen zu tun. Liebe Geschwister, ich möchte euch heute Morgen ein wenig ermutigen. Ermutigen, der Botschaft der Welt nicht einfach nur still zuzuhören, sondern ihr auch im Alltag zu widersprechen. Und ganz besonders anfällig für diese Dinge sind doch unsere Kinder. Sie sind besonders dem Geist dieser Welt ausgesetzt. Und Willy Manale hat letzten Sonntag hier in seiner Predigt gesagt, das, was unsere Kinder in der Schule und auf der Straße erleben, das müssen wir zu Hause mit Gott und Jesus in Verbindung bringen. Und ich denke, wir müssen unseren Kindern sagen, dass es Gott ist, der uns liebt und dass es Gott ist, der uns zeigt, was gut und was böse ist, dass Liebe nicht ohne Moral sein kann. Aber eine Frage steht jetzt immer noch im Raum. Wie ist das denn nun mit dem Gesetz? Muss ich mich an das Gesetz jetzt halten oder nicht? Und das ist jetzt der vierte Punkt heute Morgen. Der Umgang mit dem Gesetz. Um hier Unklarheiten und Missverständnissen vorzubeugen, will ich jetzt einmal alle Aussagen, die Paulus zum Gesetz gemacht hat, geballt zusammenfassen. Zunächst stellt Paulus an vielen Stellen im Neuen Testament klar, dass es keinen einzigen Mensch gibt, der durch Halten des Gesetzes gerettet wird. Das bedeutet, das Gesetz rettet nicht, sondern das Gesetz ist uns gegeben worden, damit auch ich erkennen kann, was Gottes Anspruch für mein Leben ist. Gott will, dass wir erkennen, was Sünde ist und was nicht. Und wenn wir erkennen, dass unser Leben voller Sünde ist, dann begreifen wir, dass wir selbst keine Fähigkeiten haben, das Gesetz zu halten. Und daher ist das Gesetz ein Instrument zur Verurteilung. Das ist wie bei einem Röntgengerät. Ein Röntgengerät ist total super, um eine Krankheit zu erkennen, aber es ist unbrauchbar, um eine Krankheit zu heilen. Und so ist es mit dem Gesetz. Das Gesetz zeigt uns auf, wo das Problem ist, aber es kann das Problem nicht lösen. Und weil es keine Lösung hat, ist das Gesetz gegen uns gerichtet und wir brauchen Hilfe. Und von dieser Hilfe lesen wir in Galater 4, Vers 4, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Und das Besondere, dieser Sohn wurde geboren von einer jüdischen Frau und als Jude stand er unter dem jüdischen Gesetz. Ein Gesetz, das seit Adam kein einziger Mensch halten konnte. Jesus war also der Allereinzigste, der jedes dieser einzelnen Gebote im Gehorsam vollkommen erfüllt hat. Jesus hat alles getan und ist dann ans Kreuz gegangen, um stellvertretend für dich und für mich zu sterben. Und nur wer das erkennt, dass er versagt hat und dass der Herr Jesus seine einzige Hoffnung ist, nur der versteht, dass es nicht um seine Werke geht, sondern dass es um Glauben geht. Und genau das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft. Jesus sagt, du bist nicht mehr schuldig, weil du an mich glaubst. Mehr noch, Jesus sagt, ich erkläre dich damit für gerecht. Mich, den Rebellen, den Sünder, umgibt jetzt seine Gerechtigkeit, weil er für mich gestorben ist. Und das gilt natürlich auch für dich. Jesus ist auch für dich gestorben, dass du echtes Leben finden kannst, dass du ein herrliches Leben nach dem Leben hast. Und wenn du das heute zum ersten Mal erkennst, dann will ich dir sagen, flieh ans Kreuz, flieh zu Jesus. Und das ist dann das Schöne, du kannst das immer und überall tun. Da musst du nicht besonders stark und nicht besonders talentiert sein. Und da ist es auch egal, ob du arm oder reich bist, sondern du musst bereit sein. Du musst das in Anspruch nehmen, was der Herr Jesus für dich getan hat. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann warte nicht, sondern dann tu es jetzt. Aber was bedeutet das alles denn jetzt nun für uns Christen, die wir doch durch Jesus bereits gerechtfertigt sind? Und das führt uns zum fünften und letzten Punkt heute Morgen, die gute Nachricht. Und die gute Nachricht ist, das Gesetz beherrscht dich nicht mehr. Du hast jetzt einen neuen Herrn und das ist Jesus Christus. Jetzt kann sich das Gesetz nicht mehr beherrschen, und auch nicht mehr verdammen. Das sagt uns Römer 8 im Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Verstehen wir das? Das Gesetz kann uns nicht mehr verdammen, weil Gott uns durch Jesus Christus hindurch sieht. Christus, der frei ist von Schuld. Auch wenn du unzulänglich bist, auch wenn du sündigst, Jesus, der zu Rechten Gottes sitzt, tritt für dich ein und sagt, ich habe für ihn all seine Schuld bezahlt und daher kann ich nicht mehr wirksam verklagt werden. Und das, liebe Geschwister, ist die gute Nachricht. Und dennoch gibt es auch hier ein großes Aber. Und dieses Aber sagt uns, auch wenn wir als Gläubige nicht mehr unter dem Gesetz sind, dann bedeutet das eben nicht, dass es keine moralischen Ansprüche mehr für uns gibt. Und das ist jetzt, denke ich, auch von großer Bedeutung. Es geht nicht darum, dass ich sage, super, ich habe jetzt die Eintrittskarte in den Himmel in meiner Tasche und jetzt kann ich tun und lassen, was ich will. Wer so denkt, hat es nicht verstanden. Denn auf der einen Seite stellt die Liebe klar, dass der alte Bund ein Ende hat. Also Speisopfer, Reinheitsgebote, Beschneidung, Opfergabe, Rituale, all das haben sich jetzt erledigt durch den Kreuzestod Jesu. Der Vorhang ist zerrissen, der neue Bund tritt in Kraft. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite sagt aber Paulus über sich selbst, dass auch er nicht mehr unter dem Gesetz ist, aber auch nicht ohne das Gesetz. Doch was meint Paulus, wenn er in 1. Korinther 9, Vers 21 sagt, ich bin im Gesetz Christi? Was das Gesetz Christi ausmacht, das sagt er uns in Galater 6, Vers 2. Trage einer des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Christus trägt die Last aller Menschen und wer die Last des anderen trägt, der tut dann das in seiner Liebe. Haben wir den Zusammenhang erkannt? Das Gesetz Christi ist das Zentrum unseres Glaubens, die Liebe. Und die Liebe ist jetzt höher als das Gesetz Mose. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Das steht über den Gesetzen. Jetzt wird das Gesetz also nicht mehr von außen an uns herangetragen. Es ist kein Maßstab mehr so nach dem Motto, du sollst. Sondern die Bibel sagt, das Gesetz ist in unsere Herzen hineingeschrieben. Und das ist jetzt neu, denn aus Hesekiel wissen wir, bei der Wiedergeburt wird Gott das steinerne Herz herausnehmen und uns ein fleischernes Herz geben. Und das ist jetzt ein Herz, in das Gesetz hineingeschrieben ist. Das ist ein Herz, das den Willen Gottes auch tun kann, mehr noch ein Herz, das den Willen Gottes tun will. Und ich finde, das ist jetzt voll schön, denn mit dem fleischernen Herz kann es dir und auch mir gelingen, den Willen Gottes in Liebe zu tun, ohne jeden Zwang. Und dennoch gibt es Situationen, in denen wir vielleicht niedergeschlagen sind, weil wir es eben nicht auf die Reihe bekommen, obwohl wir ein fleischernes Herz bekommen haben. Kennst du das? Ich schon. Und daher noch einmal, das Gesetz ist Gottes Weg der Gerechtigkeit. Und Jesus Christus ist diesen Weg für uns bereits schon bis zum Ende gegangen. Und er hat uns, die wir an ihn glauben, etwas Wunderbares geschenkt, den Heiligen Geist. Und das macht jetzt den Unterschied, denn jetzt wohnt Gottes Geist in uns und jetzt sind wir in Liebe gestärkt und befähigt, das Gesetz zu erfüllen, so wie ein Mensch, der unter dem Gesetz ist, das niemals tun könnte. Und das ist die große Veränderung. Wir können es jetzt aber nicht wir, sondern der Heilige Geist in uns. Und wenn wir meinen, dass wir bei unserer Wiedergeburt nur ein klein bisschen besser geworden sind, dann unterschätzen wir, was bei dieser Wiedergeburt alles geschehen ist. Jesus Christus hat uns komplett neu gemacht. Er hat uns auch den Geist gegeben, der uns hilft und stärkt und uns befähigt, unser neues Leben dann auch zu leben. Und das ist die gute Nachricht. In unserem heutigen Text geht es hauptsächlich um Liebe. Paulus hat diese Liebe hochgehalten und uns neu vor Augen gestellt. Und bei dieser Liebe geht es um eine tiefe, eine selbstlose Liebe. Und was zu dieser Liebe gehört, das können wir jetzt einmal gemeinsam nochmal nachlesen in 1. Korinther 13, Kapitel 4 bis 7. Ich bin mir sicher, jeder kennt diesen Text, aber ich will doch nochmal diesen Text gemeinsam mit euch lesen und lasst es einfach mal auf euch wirken. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe leidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Vielleicht bist du jetzt auch ein Stück traurig, weil du denkst, mir fällt es oft richtig schwer, so selbstlos zu lieben. Wie oft bringen mich die Kinder an meine Grenzen? Mir fehlt die Geduld und das macht mein Herz oft richtig schwer. Vielleicht hast du einen Ehepartner, der es dir schwer macht, ihn zu lieben. Oder vielleicht hast du Eltern, einen Verwandten. Vielleicht gibt es einen Nachbarn, einen Arbeitskollegen, bei dem ich sagen kann oder sagen muss, ich kann ihn nicht lieben, obwohl ich Christ bin. Wenn das so ist, dann will Paulus dir heute Morgen sagen, vertrau nicht auf deine Kraft, sondern in dir lebt dieselbe Kraft, die Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Mit dem Heiligen Geist hast du die geballte Kraft Gottes in dir und daher lautet die Botschaft heute Morgen, versuch es nicht aus deiner Kraft, denn dann kommst du schnell an die Grenzen deiner Liebe. Aber wenn du auf die Kraft des Heiligen Geistes vertraust, dann hast du einen, dem die Liebe niemals ausgeht. Er hat nur ein einziges Anliegen, er will Liebe, er will Frucht des Geistes produzieren. Liebe Geschwister, und das ist die Botschaft von Paulus, die wir heute Morgen mit in unsere Herzen nehmen dürfen. Lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Hab Dank, Herr, für deine wunderbare Gnade. Amen.